Das ist das Beste, was uns passieren kann, weil Gott ist ein Gott, der gerne segnet und gerne auch gibt und uns beschenkt. Ja, ich habe auch Grüße mitgebracht von meiner Frau Monika, die ist in Sehende. Wir sind schon seit Freitag da. Sie hatte dort Frauenstunde am Freitagabend. Und heute haben wir noch zwei Gemeindeveranstaltungen heute Mittag dort. Und so haben wir das so ein bisschen gebündelt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen dann hier bei euch sein kann und sortiere hier gerade auch so ein bisschen so meine Aufzeichnungen. Ja, ich dachte, ich will uns so als Einstieg, ist das Thema heißt ja verhüllte Segenswege. Und als Einstieg möchte ich uns, wenn ich die Präsentation kriegen könnte, dann möchte ich uns vier Fragen einfach mal so, ich will hier nicht auf diese Frage eingehen, aber das ist so ein bisschen auch schön. Ja, gut, vielen Dank. Das ist zumindest schon mal bei mir auf dem Laptop hier. Und vier Fragen einfach so mal vor Augen stellen, aber die passen ja auch ganz gut auch zum neuen Jahr und wo es dann heißt, was hat Gott im letzten Jahr in deinem Leben getan? Kann man vielleicht bündeln? Fällt manches ein? Vielleicht haben manche Leute sich das an Silvester schon gefragt oder vor zwischen Weihnachten, Neujahr oder am Anfang des Jahres. Für welche Situation bist du Gott dankbar? In welchen Schwierigkeiten hat sich Gott als treu erwiesen und dich durchgetragen? Auch da gibt es sicherlich so manche Dinge, die uns einfallen, wo wir sagen, wie gut, dass der Herr da war, dass er mich gehalten hat, dass er mich geführt hat. Ich selber bin bei der vierten Frage hängen geblieben. Welche wertvollen Lektionen hat Gott dir im letzten Jahr beigebracht? Und ich möchte heute Morgen auch in meiner Predigt ehrlich zu euch sein. Wir haben eins der schwierigsten Jahre durchlebt, die wir, ja, ich weiß nicht, jedes Jahr hatte seine Herausforderungen und jedes Jahr hatten wir Mitarbeiterprobleme und manchmal hier und da geklemmt und so. Aber das letzte Jahr war eins der schwersten und schwierigsten Jahre und ich werde es in die Predigt noch ein bisschen dann im letzten Teil mit einbauen und euch so einen Anteil ein bisschen geben daran, was wir so durchlebt haben. Und von daher ist mein Thema, bin ich da drauf gekommen, verhüllte Segenswege. Also Segenswege sind ja Wege voller Segen und man erkennt sie nicht gleich. Sie sind verhüllt. Es ist wie für uns, wenn so eine Decke drüber ist. Ich kann mich erinnern, im Jahr 1970, da war ich jung und zum Glauben gekommen und mein Bruder, der war 3 Jahre alt und der hatte plötzlich von heute auf morgen Diphtherie. Und der Hals ist zugeschwollen und er sollte die Nacht sterben und alle waren aus dem Häuschen und an Segen überhaupt gar nicht zu denken. Und jeder hat den Herrn angefleht und sagt, oh, mach ihn gesund und hin und her und warum und wieso und ja, aus heiterem Himmel so ein Notstand plötzlich in der Familie und in der Nachbarschaft, alle waren die, ja, und aber das, was auch mitgespielt hat, in dieser Nacht habe ich selber ein Gelübde abgelegt. Ich war 12 Jahre alt und dann habe ich gebetet, Herr, wenn du ihn gesund machst, dann will ich Missionar werden. Und mein Bruder könnte auch Missionar werden. Ich wusste nicht viel. Ich hatte keine Nacharbeit, ich hatte keine freie Gemeinde, so wie wir es kennen. Ich hatte ganz normale Landeskirche und einen Kindergottesdienst und sonst gar nichts. Aber ich kannte Jesus. In der Zeltmission bin ich zum Glauben gekommen, dass alle paar Jahre mal kam, das Zelt. Und Gott hat sich auf diesen Handel eingelassen, deshalb stehe ich heute hier. Ja, es ist alles so geworden, um es kurz zu machen, wir können viel erzählen darüber, aber um kurz zu machen, Gott hat den Segen schon gesehen, der daraus entsteht. Dass ich Missionar geworden bin und dass mein Bruder auch schon jahrelang im vollzeitlichen Dienst steht für Jesus. Wäre nicht passiert, hätte er nicht Diphtherie bekommen. Aus der jüngsten Zeit. Ihr wisst, ich bin in Sehende, wohnte ich. Gott hat uns dort vor vielen Jahren ein Haus geschenkt oder ermöglicht. so dass wir unsere Kindermaterialien unterbringen konnten und dass wir da wohnen konnten, Lebensraum hatten, Büro und so weiter. Und jetzt war es dran. Unsere Zeit ist dort abgelaufen, nach Bifelstede zu ziehen. Das ist im Ammerland. Und dort klingelt auch öfters mal das Telefon. Das ist alles so ganz normal. Und auf jeden Fall haben wir uns gefragt, Herr, du gibst uns klare Weisung, dass wir da hingehen sollen. Aber das Haus ließ sich nicht verkaufen zunächst mal. Das heißt, es waren schon Interessenten da, aber verschiedene, die einen wollten es ganz leer haben und so schnell konnte man gar nicht raus und so weiter, egal wie. Aber wir fragten uns, Herr, warum geht das nicht weiter? Im Nachhinein sind wir dankbar, denn wir hätten den Fehler des Lebens gemacht. Wir hätten dort eine falsche Immobilie gekauft. Und da, wo wir jetzt sind, ist es eigentlich ganz gut. Also Segenswege, die nicht immer klar sind. Ich will es anhand von drei Beispielen aus der Schrift deutlich machen. Das erste Beispiel ist Volk Israel. Ich lese keine langen Texte vor, weil ich gehe mal davon aus, dass wir diese Geschichte Israels, Auszug aus Ägypten bis hin ins verheißene Land. Ich habe mal die Karte mitgebracht, deshalb habe ich jetzt auch ein Headset, kann ich ja mal ein bisschen zeigen. Also das ging ja hier los in Ägypten und dann hier durchs Meer durch. Ja, und eigentlich wäre das der beste Weg gewesen. Guckt mal hier lang. Hier lang, da ist schon das verheißene Land. Das ist eine Abkürzung. Aber jetzt geht es hier durch die ganze Wüste und ihr kennt die Wüstengeschichte und manche Extratouren und durch die ganze Wüste durch. Und man fragt sich, das ist ein Riesenumweg. Warum? Vielleicht hat sich so manch einer gefragt auch, der da mitgelaufen ist, als die Feuersäule und Wolkensäule voranging. Warum muss das denn so sein? Gott, kennst du nicht die Abkürzung? Aber keiner ahnte, dass das ein Segensweg ist. Und ich möchte es uns aus 2. Mose 13, Vers 17 verrät es uns. Und immer wenn wir uns fragen in der Schrift, wie ist das zu verstehen, meistens verrät die Schrift uns das an einer Stelle. Und hier verrät uns die Schrift, nämlich als nun Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. So heißt es da. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Es war eine Rücksichtnahme, dass er sagte, ich möchte eigentlich was Gutes dem Volk tun. Ich möchte sie nicht in diese Konflikte hineinführen. Und wir wissen, dass, hab's mal nochmal rot umkreist hier, und manchmal fragt man sich, warum, und man sieht gar nicht weiter. Ich habe mir angewöhnt manchmal, wenn ich nicht weiterkomme und mich frage, warum, frage ich mich manchmal, Gott, wenn du jetzt da oben drauf guckst auf meine Situation, was denkst du? Was hast du im Sinn? Gib mir Erkenntnis. Paulus betet ja auch für die Gemeinde, für Erkenntnis. Ja, Also das ist so ein Hinweis, aber der hatte auch viele Lektionen für das Volk bereit hier, wenn er durch die ganze Wüste durch, und wir wissen, mit dem Manna und mit der eherne Schlange und so, das waren ja alles Dinge, die wichtig waren, auch für die Zukunft, eherne Schlange zum Beispiel, auf das Kreuz hinweisend. Er hat sie ja so manche Lektionen. Aber es gibt ja noch mehr, was Gott uns jetzt auch hier verrät, warum er den Umweg gemacht hat. Ein Segensweg, den man gar nicht gleich erkannt hat. Und manche murrten immer wieder, jetzt sitzen wir hier in der Wüste, wären wir doch in Ägypten geblieben. Aber zu erkennen, dass es ein Segensweg ist, und ich weiß, kenne ja nun nicht deine Situation. Vielleicht stehst du im Moment auch an einem Punkt, wo du sagst, Gott, warum? Ich habe ja alles getan, was du willst in all den Jahren. Ich lese dein Wort, ich gehe in die Gemeinde, ich spende, ich mache das und jenes. Und oh Gott, ich komme gerade nicht klar damit. Aber sei getrost. Er kennt das Endergebnis. Er hat sein Ziel, wie der gute Hirte sein Schäfchen führt. Und hier haben wir noch mehr Hinweise, 5. Mose 8, 2 bis 5. Ich habe es auch wieder rot umkreist. Da heißt es nämlich, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Das ist auch interessant, da. Guck mal, Gott führt dich manchmal Lektionen und manchmal muss man nochmal eine Runde gehen und man muss das Gleiche nochmal durchleben, weil man die Lektion nicht gelernt hat. In der Seelsorge habe ich manchmal gesagt, Mensch, warum ist das immer wieder das Gleiche? Sage, ja, vielleicht hast du noch nicht das gelernt, was Gott meint. Lass uns mal genau drauf gucken. Kannst du noch mal auf die Folie zurückgehen, da wo ich gerade war? Genau, ist da. Okay, wir machen noch mal die Umrandung. Okay. Damit kund wird, was in deinem Herzen ist. Also Gott arbeitet an uns. Er möchte gerne, dass rauskommt, was drin ist. Ich glaube, manch ein Konflikt, den wir mit Menschen haben manchmal, ja, er müsste ja nur nicht sein, aber manchmal sagt Gott, ja, gut, ich führe dich in diese Schwierigkeit hinein, damit du dich erkennst, wie du bist. Ja, und warum, dass du das immer wieder so machst? Warum, dass es immer das gleiche Muster in deinem Leben ist? Ich habe neulich mit jemandem geredet, der, wenn es einen Konflikt gab, zog er sich immer zurück. Und dann sagte ich zu ihm, es ist typisch. Da hast du dich zurückgezogen, da hast du dich zurückgezogen. Das ist ein Muster, wie ein Strickmuster. Vielleicht kannst du dich mal fragen, warum das so ist. Gott will dich da drin verändern. Das musst du nicht. Du kannst auch stabil sein, du kannst auch hinstehen, du kannst auch sagen, okay. Also letzten Endes, wenn Gott uns den Finger drauf legt in unser Herz, ja, das ist, oder dann haben wir hier, dass er kundtut, also das mit dem, da heißt es, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du mit deinen Vätern nie, was du mit deinen Vätern nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein. Also es ist eine Lektion, was Gott ihnen beibringen wollte. Hätte er bei der Abkürzung nicht machen können. Hätte er die Abkürzung genommen durchs Philisterland, da wäre ein Kampf nach dem anderen gegangen, gut, aber hier, jetzt kommt eine Lektion nach der anderen. Ein Segensweg, den man nicht gleich als Segensweg erkennt, aber Gott hat sein großes Ziel damit. Oder hier, so erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also Gott, unser Vater, der nur das Beste hat. Das ist diese Wüstenwanderung, Beispiel. Aber der springt. Also es gibt ja ganz viele Beispiele da drin, das ist ja nur jetzt so rausgepickt, ja. Zum Beispiel der Mensch, den Gott gebraucht, ein Bild von Josua, ja. Josua wurde zugerüstet durch die ganze Wüstenzeit hindurch. Warum? Gott hatte ihm schon im Auge, er wusste schon, dass der ist, der das Volk ins verheißene Land führt. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dieses zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Also diese ganzen Lektionen musste Josua mitlernen, mit inhalieren fast praktisch. Er stand dabei, vielleicht hat er so manches Mal auch gedacht, oh Gott, das ist zum Davonlaufen hier. Warum muss ich diesen Weg gehen? Habe ich auch schon manchmal gedacht. Ja, ich habe zum Beispiel in meiner Jugendzeit, war meine erste Stelle in einer Gemeinde als Prediger. Und dann kam ja die Zeit der Kindermission und so. Ne? Und als ich da fertig war mit dieser Stelle als Prediger, das war in Bocholtzberg, manche kennen das noch, da hatten wir auch, habt ihr auch schon mal eine Freizeit, ich kann mich daran erinnern. Ne? Freizeit, ne? In Bocholtzberg, das gibt's ja nicht mehr, das Freizeitheim. Ne? Und da war ich Prediger in dem Ort und Schwanewede hatte ich. Ne? Und als ich da fertig war, kam ins Kindermissionswerk, sagte ich, nie wieder Gemeinde. Und dann fing irgendwann mal Sehende an, ne? Ja, weil ich gemerkt habe, wie schwer es ist, weil Gemeindearbeit ist immer Schwerarbeit. Natürlich jede Evangelisationsarbeit ist Schwerarbeit, aber Gott hat mir nochmal eine Runde geschenkt in der Kindermission und dann hat er den Faden wieder aufgenommen und dann fing ja Sehende an, manche wissen das ja auch von euch. Aber Josua wurde zugerüstet. Ein verborgener Segensweg für Josua, eigentlich für das ganze Volk. Oder da, Mose befahl Josua und da ging es um den Kampf mit Amalek. Und dann heißt es hier unten, ich habe Sticker gedruckt, Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf. Ja, und während Mose betete und er hat am eigenen Leib gespürt im Kampf, es passiert nichts ohne Gebet. Lektion, die er gelernt hat. Oder als sie dann runterkamen vom Berg, er war ja mit Mose hochgegangen, wo die Gesetzestafeln gebracht wurde. Ja, und da heißt es hier, Mose und sein Diener Josua machten sich auf den Weg und Mose bestieg den Berg Gottes und als sie runterkamen, war das ja mit dem goldenen Kalb. Und Josua musste die Lektion lernen, nicht immer, wenn Menschen sagen Gott, ist es der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Die haben nämlich letzten Endes Gott gesagt zu was gar nicht Gott war, das goldene Kalb, und so ist es ja heute auch. Wie viel oft wird der Name Gottes gebraucht, aber es ist gar nicht Gott. Nicht der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der den Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hat und so. Sondern es ist der lebendige Gott. Und Josua hat so manche Lektionen nebenbei gelernt. Das ist ein Beispiel, das erste Beispiel aus der Schrift. Wo ich sage, ein verhüllter Segensweg, der durchlebt werden musste, der nicht immer gleich so war, dass er erkannt wurde als solches, sondern da war viel Konflikt drin, da war viel Unzufriedenheit drin und doch war es ein Segensweg. Und manchmal führen die größten Schwierigkeiten auch zu der größten Offenbarung Gottes, wo er dann auch seine größte Segnung schenkt. Mit Daniel ist an die Löwengrube gestiegen. Ein Feuerofen, nur so nebenbei erwähnt. Aber ich will uns jetzt mal mitnehmen ins Neue Testament. Auch da gibt es Beispiele. Im Neuen Testament, eine bekannte Geschichte, wo sehr deutlich wird, wie so ein verhüllter Segensweg manchmal aussehen kann. Ich will das mal überschreiben mit Jesus kommt nie zu spät. Es begegnet uns im Johannesevangelium Kapitel 11. Ihr kennt die bekannte Geschichte von Lazarus, Auferweckung des Lazarus. Kennt ihr jemand gar nicht? Nee, gut. Gut, dass ihr das kennt. Hab noch ein bisschen mal was rausgeschrieben hier, oder euch vor Augen gestellt. Das war ja das Verhältnis. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also die Situation war die, Lazarus ist erkrankt und er ist ziemlich schwer erkrankt. Es hat wahrscheinlich so ausgesehen, so entnehme ich das jetzt mal dem Text, dass es von Tag zu Tag weniger wurde mit ihm. Und dann haben sie, was soll man da machen? Dann haben sie einen Bote geschickt, WhatsApp gab's ja damals noch nicht und so, ne, und Telefon, einen Bote geschickt zu Jesus und sagt, dein Freund Lazarus ist todkrank, du musst kommen. Und dann, was macht Jesus? Hier steht's. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Kannst du das verstehen? Kannst du das nachvollziehen? Du schreist zu ihm, Herr, komm, hilf mir. Oh ja, Jesus, was macht Jesus? Die Jünger im Boot, Herr, weg, verderben. Und was macht Jesus? Der schläft. Lass mich in Ruhe. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mein Plan ist nicht, dass ihr am See Genezareth untergeht. Ich habe einen ganz anderen Plan. Also steht das durch. Und nun lässt Jesus sich Zeit und ich kann mir vorstellen, Maria und Martha haben immer wieder ein Bote rausgeschickt, vom Haus raus und hin an die Straße. Geh mal hoch zur Straße, guck mal, ob er schon kommt. Jetzt, Lazarus, halt durch, es dauert nicht mehr lange. Kannst du mal gucken, ob Jesus kommt? Und er geht raus und guckt und die gucken und er kommt zurück. Tut mir leid, noch nichts zu sehen. Und da kommen Leute von der Straße, habt ihr zufällig einen Jesus gesehen mit seinen Jüngern oder dass er kommt oder so, vielleicht ist er ja schon auf dem Weg, vielleicht habt ihr ihn gesehen von der Anhöhe aus und er kommt zurück. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Was ist da der Segen? Was ist da der Segen? Und dann kommt er endlich. Als nun Maria da Und dann der untere Vers, den ich da rausgeschrieben habe, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also sie ist von Jesus überzeugt. Und dann macht Jesus etwas, ja, was alle da rumstanden, fast den Atem verschlagen hat und denen sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als dieser schon angefangen hat mit dem toten Leib, als dieser zu verwesen und da kommt der Lazarus aus dem Grab raus. Und die Antwort habe ich rot umrahmt. Der verhüllte Segensweg war, Jesus wollte etwas deutlich machen. Er hatte ein Ziel, er hatte ein Endergebnis. Er blieb noch 2 Tage, bis Lazarus verstorben war. Um deutlich zu machen, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und dieser Vers ist auf manch einer Spruchkarte, und das ist bis heute ein zentraler Vers, den hätten wir nicht, wenn Jesus in Panik gleich losgelaufen wäre, oh, Lazarus ist krank, das ist ja mein lieber Bruder und Freund, und Lazarus kommt, ich muss die Leute abbrechen, wir müssen zu Lazarus, und voll die Hektik und so. Aber er hat erstmal sicherlich gefragt, Vater im Himmel, was hast du vor? Was soll ich tun? Das war ja auch immer so zwischen Jesus und dem Vater im Himmel. Und nun ein verhüllter Segensweg. Ja? Wir verstehen es ja oft nicht. Aber glaub mir, egal was du durchlebst, es ist, wenn du mit Jesus lebst, also ich setze mal voraus, wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Das heißt, wenn Jesus Christus in deinem Herzen ist, dann wirst du immer erleben, dass dein Weg ein Segensweg ist. Und wenn du es heute nicht erlebst und heute nicht merkst, dann wirst du es in einigen Jahren merken oder in der Ewigkeit merken und sagen, wie gut, dass das so war. Wir haben in der Gemeinde in Sehende Leute, ich habe ja über Jahre weg in Sehende auch Beerdigungen gehalten, Trauerfeiern. So als wenn einer nicht in der Kirche war oder den Pfarrer nicht wollte oder so, unterschiedliche. Dann wurde ich manchmal angefragt, Herr Ulrich, können Sie die Trauerfeier machen? Ja, kein Problem. Hat uns sehr viel auch Zulauf gebracht in der Gemeinde und da sind auch Menschen auch zum Glauben gekommen. Und ein Beispiel ist, jetzt im Moment, wenn wir in Sehende sind, übernachten wir bei einer Frau, vor 2 Jahren habe ich den Mann beerdigt. Und dann ist sie, habe ich ja, sie auch nochmal eingeladen und so mal. Und sie war einmal dann auch in der Gemeinde und dann habe ich lange nichts gehört wieder. Und dann habe ich ihr einen Kalender mal in den Briefkasten gesteckt. Das war der letzte, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon 3 Jahre her mit der Beerdigung, vorletztes Jahr. Und dann ist sie so innerlich krank geworden, dass sie zum Arzt musste und der Arzt sagte, ja, sie sollten eigentlich in die Tagesklinik. Und dann hat sie sich an mich erinnert und an die Bibelgemeinde erinnert und dann hat sie innerlich gemerkt, dass sie sagte, entweder ich gehe jetzt in die Tagesklinik oder ich gehe in die Bibelgemeinde. Und dann hat sie sich für die Bibelgemeinde entschieden. Und dann kam sie und sagte, ich will hier mitmachen. Dann haben wir einen Glaubensgrundkurs gemacht, auch mit anderen zusammen. Wir machen von Zeit zu Zeit immer sowas. Und dann kam sie zum Glauben. Da hat sie sich taufen lassen. Ja. Und sie sagt, ich wäre nie hier angekommen, wenn mein Mann noch leben würde. Es ist auf der einen Seite ein Verlust, ein starker Verlust. Und auf der anderen Seite gebraucht Gott sowas, um wiederum Segen zu bewirken. Und so könnte ich euch einige Beispiele erzählen, so aus dem Leben. Also das ist auch hier wieder auch, also wir haben die Wüstenwanderung gehabt, die könnte man auch nochmal, da könnte man durchpredigen und immer wieder das Gleiche entdecken. Durch die ganze Schrift durch könnte man immer wieder das Gleiche entdecken. Und dann haben wir hier ein Beispiel aus dem Neuen Testament, es gibt noch viel mehr Beispiele. Ich will uns noch mal eins vor Augen stellen und dabei dann auch meine persönliche Situation aus dem letzten Jahr mit einfließen lassen. Ich habe so ein Fischnetz genommen. Es ist der Fischzug des Petrus, Lukas 5. Ich gehe mal auch wiederum davon aus, dass die Geschichte bekannt ist. Ich habe sie dennoch aufgeschrieben, werde es aber jetzt nicht lesen, sondern nur so erzählen und manches auch rot unterstreichen, umrahmen. Da war die folgende Situation. Da sitzt ein Mann, da ist ein Mann, Petrus, der ist Fischer, der hat einen Fischereibetrieb und dann hat er alles bis aufs Beste vorbereitet. Er hat seine Netze geflickt, sauber. Er hatte seine Gesellen, jeder Handgriff hat gesessen. Seine Crew, die war okay. Er hatte ein Boot, das war nicht undicht, das war in Ordnung. Und er ist rausgefahren zum Fischen, wie er es immer macht. Und wisst ihr, was das Interessante daran ist? Dieser Petrus hat alles richtig gemacht. Was war das Endergebnis? Ein leeres Netz. Habt ihr das schon mal erlebt? Hast du schon mal die Situation erlebt, du hast alles richtig gemacht und zum Schluss stehst du mit leeren Händen da? Du kannst sein, dass du in der Gemeinde alles richtig machst und trotzdem hast du den Eindruck, das Netz ist leer. Du kannst den Eindruck haben, du hast in der Evangelisation alles richtig gemacht und trotzdem ist das Netz leer. Oder im persönlichen Leben oder in der Familie oder in der Erziehung oder das ist die Geschichte. Petrus hat alles richtig gemacht, aber ein leeres Boot. Und nun kommt Jesus dahin. Wahrscheinlich hätte Jesus nie in sein Boot steigen können, wenn er einen vollen Fang gehabt hätte. Da hätte er wahrscheinlich die Fische erstmal versorgen müssen, der hätte zum Markt müssen und wie auch immer, dass diese Fische dann nicht letzten Endes schlecht werden. Ich weiß nicht, ob es damals schon Eis gab, ne, oder so, wahrscheinlich keine Kühlmaschine. Aber einsalzen oder wie das damals gehandelt wurde. Auf jeden Fall ein verhüllter Segensweg mit viel Frust. Die ganze Nacht gearbeitet, sich auf Deutsch gesagt, naja, ihr wisst schon, aufgerissen. Und alles in die Waagschale geworfen und du bist müde, du bist matt, du bist erschöpft, du stehst da. Und jetzt kommt meine Geschichte, was wir die letzten Jahr durchlebt haben. Wir sind umgezogen, das ist ein Teil gewesen und viel Renovierung und hin und her und das ist alles, ja, hat sich alles regeln lassen und so, ne, und aber ihr wisst ja, wir machen ja jedes Jahr Campingarbeit an der Nordsee. Ich habe jedes Jahr, wenn ich mal hier war, berichtet, habe euch Bilder gezeigt davon, ne, und möchte euch jetzt auch nochmal eine Folie einfüllen. Wir haben da Familiengottesdienste gemacht, wir haben Aktionen gemacht und es war in diesem Jahr das schwierigste Jahr. Es gab auf dem Campingplatz einen Konflikt. Man fragte sich, warum und wieso, und das ließ sich aber dann regeln und so. Nun bin ich ja jemand, der auch so drauf eingeht und dann findet man immer einen Weg. Aber dann kam der Oberhammer. Dann war das, nach 3 Wochen kam ich wieder hin zu einem Gespräch und so, ne, und dann hatte man mir offenbart, ja, in diesem Jahr haben sich zu viele Leute über euch beschwert. Was haben sie denn gesagt? Ja, sie sagten, ihr würdet eine Gehirnwäsche durchführen. Dann sagte ich, wir machen nichts anderes als die letzten 22 Jahre, so lange sind wir dort. Unser Lehrplan oder das, was wir machen, auch wir machen ja nun vormittags unsere biblische Geschichte oder Kinderstunde und manchmal fließt das auch bei der Gute-Nacht-Geschichte noch ein, aber wir machen bewusst nachmittags wertneutrale Dinge. Wir basteln mit den Kindern, wir machen auch Stockbrot backen und machen so viele Dinge, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Einfach so wertneutral, dass für jeden was dabei ist und so, ne. Und dann hat man uns das so vorgeworfen. Es gab schon mal in früheren Jahren immer mal wieder so einen Fall. Dann wurde mir das aber sofort gesagt und ich konnte zu den Leuten hingehen, die sowas verbreiten und mit ihnen reden, und dann hat sich das klären lassen, und das waren meistens immer Leute, die geistlichen Missbrauch erlebt haben. geistlicher Missbrauch heißt, sie kamen aus einer Sekte oder sind sehr streng katholisch erzogen worden und mussten das machen und so und waren so unter einem Gesetz oder irgendwelchen Dogmen gefangen und dann haben sie irgendwelche Lieder, christliche Lieder gehört und dann ist bei denen sofort die Jalousie runtergegangen und sagen, Hilfe, sowas wollte ich hier nicht haben, ne? Ich will hier Urlaub machen und so. Und dann hat sich das klären lassen. Ne, weil wir machen hier was ganz anderes. Das kann man nicht vergleichen. Aber diesmal war es so, man hat mir das nicht gleich gesagt, sondern hat mir das präsentiert drei Wochen später. Und da war das wie ein Kissen voller Federn schon ausgestreut alles. Und es ging von einem zum anderen wie ein Lauffeuer und so. Und diesen Touch hat man plötzlich. Und du fragst dich, du hast alles richtig gemacht. Wir haben dann ein Nachtreffen mit allen Mitarbeitern. Ich hatte im Oktober eine Schulter-OP, dann haben wir das verschoben. Im November haben wir uns alle nochmal getroffen. Ich hatte den Mitarbeitern vorher nichts gesagt. Sie kamen und es waren so 35 Leute, die kamen und haben dann kamen schon mit Ideen für nächstes Jahr. Bastelideen, Termine, wann sie können. Und dann habe ich gemerkt, und dann kamen sie alle hochmotiviert. Und dann musste ich ihnen das sagen. Und dann habe ich diese Gedanken von Petrus ihnen weitergegeben. Sagte, wir haben in diesem Jahr alles richtig gemacht. Das Netz ist leer. Aber abgesehen ist es nicht ganz leer. Es sind zwei Kinder zum Glauben gekommen. Ja, und die werden jetzt im Sommer auf uns warten. Ja. Und es ist irgendwo zu Ende gegangen. Und wir haben im Vorfeld uns überlegt, ja, was können wir machen? Wenn der Campingplatz zu Ende ist, wie soll es weitergehen? Und dann haben wir, Monika und meine Wenigkeit, wir saßen zusammen, wir haben gebetet, wir haben überlegt und das war etwas, als wenn eine Scheidung eingereicht wurde, ne? Es hat uns fast den Boden unter den Füßen weggezogen, ne? Weil wir da fast, das war schon fast ein Zuhause da, ne? 22 Jahre gearbeitet dort, ne? Und plötzlich wie ein Schlag auf den Kopf. Ne? Naja, und dann sagten wir, gut, unser Auftrag ist, Kinder mit dem Evangelium zu erreichen. Das haben wir 22 Jahre jetzt auf dem Campingplatz gemacht. Und dann haben wir den Mitarbeitern ein neues Projekt vor Augen gestellt. Und das sage ich euch, jetzt gebe ich euch auch weiter als Gebetsanliegen. Das neue Projekt heißt Netzwerk ehrenamtlicher Kindermissionare. Wir sagen, es gibt so viele Kinder in Deutschland, die Jesus nicht kennen. Das ist auf dem Campingplatz so, aber es ist auch in den Dörfern, in den Städten so. Und es gibt so viele Gemeinden in Deutschland, die nicht die Kapazität haben, die Kinder mit dem Evangelium zu erreichen. Und dann habe ich den Leuten gesagt, ihr seid alles ausgebildete Leute. Ihr wart jahrelang auf dem Campingplatz. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ihr wisst, wie es geht. Und da, wo wir nicht wissen, wie es geht, machen wir noch weitere Seminare. Wir coachen euch, wir helfen euch. Und wir werden jetzt anfangen, Gemeinden zu unterstützen, die das Anliegen haben, Kinder für Jesus zu gewinnen. Aber selbst die Kapazität nicht haben. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die jetzt gerade auch Sonntagsschule machen, Kindergottesdienst machen, die sind meistens so beschäftigt, das Jahr durch mit den Kinderstunden, dass sie keine Kraft mehr haben, das auch noch zu machen. Und dann sagen wir, okay, wir bieten Gemeinden das an und stellen eine Gruppe zusammen, ehrenamtlicher Kindermissionare. Das heißt, bei manchen bin ich auch dabei oder ein Vollamtlicher auch dabei, aber schwerpunktmäßig und sagen den Leuten in der Gemeinde, die einzige Voraussetzung ist, wenn ihr Kinder für Jesus gewinnen wollt. Wenn ihr das wollt, helfen wir euch. Also nicht nur einfach eine Unterhaltungsgeschichte. So, und dann können wir das machen und die Mitarbeiter können mitmachen oder können zugucken, aber wir wollen sie entlasten. Und dann machen wir in der Gemeinde vielleicht 2-3 Aktionen im Jahr und so, dass sich das festigt. Mit einer Eintagsaktion ist es meistens nicht getan, dann sind die Kinder wieder weg, aber das sich festigt dann immer wieder. Das kann Kinderfrühstück sein, das kann Kidsmobileinsatz sein, Roderbruch, hatten wir schon mal, ne? War denn damals schon jemand dabei von euch, Roderbruch-Einsatz? Ja? Seid ihr? Ja, okay, das war eine super coole Sache an der Bushaltestelle, ne? Bahnhaltestelle, ne? Ich kann mich sehr gut erinnern noch. Oder so, ne? Also das ist die neue Vision. Und haben wir dann den Mitarbeitern vor Augen gestellt und machen jetzt ja durch auch 3-4 Seminare. Ich war jetzt mit dem Kidsmobil auf der Alp hinter Reutlingen. Da ist eine kleine Gemeinde, die macht jedes Jahr Weihnachtsmarkteinsatz und da haben wir das da gemacht. Ein kleiner Weihnachtsmarkt, aber gefühlt kommt der ganze Ort und da waren wir die einzige Kinderattraktion. Dann habe ich einen Mitarbeiter in Stuttgart wohnen, der auch am Campingplatz mitgemacht hat und sagte, so komm hoch, hilf mit. Und dann kam der und hat die Aktion unterstützt. Und die Gemeinde hat sich gefreut. Da kam Unterstützung noch dazu. Ne? Und so funktioniert es oder könnte es funktionieren. Also ihr merkt, die ganze Nacht geschuftet, nichts gefangen. Und das passiert manchmal in unserem Leben. Und das war in diesem Jahr, war das echt sehr herausfordernd und schwer. Aber jetzt kommt etwas anderes. Der Petrus kriegt jetzt seine Predigt gehalten. Nämlich mit dem Fischfang und sagt, fahr hinaus. Das ist die Predigt für Petrus. Und er sagt, ich bin Fischer, du bist Prediger. Das funktioniert nicht, aber er lässt sich drauf ein. Und er fährt hinaus und darf ich mal die Technik fragen, habt ihr Ton hier auch drauf, wenn ich jetzt, könnte ich was abspielen? Theoretisch ja, okay. Ja, und dann macht er den Fischzug, dann macht er den größten Fischzug, den es überhaupt gibt. Und steht vor Jesus, sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, genau dich brauche ich jetzt. Denn von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Jemand sagte mal, gib Jesus, was du hast und warte nicht auf das, was du nicht hast. Und sagt, komm, egal wie du bist, mit deiner Schwachheit, mit deiner Erschöpfung, mit deiner Müdigkeit, die ganze Nacht gearbeitet, ganz egal, fahr hinaus und mach das. Und ich wollte euch, wenn das funktioniert jetzt von der Technik, das sind nur 2-3 Minuten, einen kurzen Einblick geben. Versetzt euch mal in die Lage des Petrus. Ihr müsst nur noch ein bisschen lauter machen. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Deine Sünde sind für mich kein Problem, sagt Jesus. Deine Schwachheit, deine Erschöpfung, deine Krankheit, egal was, ist kein Problem. Ich habe jetzt einen neuen Auftrag für dich. Etwas, was du für dich, was du machen kannst, wo du berufen bist für. Verhüllte Segenswege, wenn wir uns das so überlegen, verhüllt, nicht erkennbar. Und doch hat Gott sein gutes Ziel damit. Ich will euch damit ermutigen. In eurem Leben, auch als Gemeinde und egal in welcher Richtung wir denken, Gott hat den, oder Jesus Christus hat den besten Überblick. Wichtig ist, dass du für ihn entschieden bist, dass du Jesus in deinem Herzen hast, dass du von Neuem geboren bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann ist heute die Gelegenheit, zum Glauben zu kommen, zu Jesus Christus in sein Leben einzuladen. Ihr kennt die Ältesten, geht zu ihnen und sagt ihnen das. Dann ist vielleicht nächste Woche jemand Neues da, der hier ein Zeugnis sagt. Aber vielleicht bist du jemand, der sagt, ich war immer unzufrieden mit dem, wie Gott mich führt. Dann tu Buße darüber und sag, Gott, ich weiß, dass du den besten Plan hast für mich, den besten Weg. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Und ich glaube, Gott macht keine Fehler. Er führt uns manchmal Wegstrecke in die Traurigkeit und da entsteht was Neues. Ich will mit einer Geschichte schließen, die schon eine ältere Geschichte, und zwar war das, ich meine, das war so in den 40er Jahren, und Professor in einem Seminar in Amerika machte mit seinen Studenten regelmäßig auch Ausflüge, und an diesem Jahr waren die Ausflüge praktisch an Orten, wo Erweckung stattgefunden hat, wo Gott etwas getan hat. Und da haben sie verschiedene Orte besucht und dann sind sie unter anderem auch in England gewesen und haben das Haus von Wesley, kennt ihr Wesley, ist das ein Begriff? Das ist der durch den sind Massen zum Glauben gekommen, da ist eine ganze Kirche entstanden, methodistische Kirche damals ist daraus entstanden, John Wesley. Und da waren sie in diesem Haus, die ganzen Studenten, der Reisebus stand draußen, sind reingegangen und haben da geguckt, wie Wesley gelebt hat. Und die Studenten waren so beeindruckt von der Bibliothek und sie durften an dem Tag auch mal ein Buch rausnehmen und sie wollten gucken, was hat John Wesley unterstrichen? Was hat er sich für Randnotizen gemacht? Und sie wollten ja auch so ein bisschen davon was lernen oder sehen. Und naja, dann ging der Professor, sagt, so, jetzt gehen wir weiter, das war die Küche, jetzt gehen wir mal hoch ins Schlafzimmer. Und am Schlafzimmer sagt er, ja, ist ein besonderer Ort hier, ihr seht, da hat schon Wesley geschlafen. Und da neben dem Bett, da war der Holzfußboden da mit zwei Löchern so ein bisschen abgeschabt. Und sagt, da hat er jeden Tag gekniet und hat gebetet. Und gebetet, dass Menschen zum Glauben kommen. Naja, und dann sind sie weitergegangen und dann sagte der Professor, so Leute, steigt ein, wir müssen weiter, der nächste Ort wartet schon auf uns. Und dann waren sie im Reisebus, der Professor zählte nochmal durch, einer fehlte. Und dann sagt, wo ist der denn? Ja, ich gehe nochmal rein ins Haus, vielleicht sitzt er in der Bibliothek und wollte da nochmal was nachgucken. Ich gehe da rein, Bibliothek, der war nicht da. Ich gehe ins ganze Haus, geht da hoch. Dann hörte er schon von weitem, oder als er da durch die Tür kam, im Schlafzimmer, wie genau an dieser Stelle von John Wesley einer gekniet hat und hat geweint und vor sich hingejammert und hat gebetet und sagte, Herr, tu es nochmal. Tu es wieder. Nämlich, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass es so eine Erweckung gibt, dass Menschen erkennen, ich brauche Jesus. Ich bin ewig verloren, wenn ich Jesus nicht habe. Und der hat geweint und vor sich hin, Herr, tu es wieder. Das war so sein Gebet. Und dann ist der Professor hin, hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt und sagte, komm, wir müssen weiter. Du kannst dich vorne bei mir im Bus vorne hinsetzen, wir können noch ein bisschen reden. Dann hat er sich hingesetzt vorne und sagt, komm, Billy, setz mich dahin. Und dann haben sie noch ein bisschen geredet. Und wisst ihr, wer das war, dieser Mann? Das war Billy Graham. Kennt ihr Billy Graham? Habt ihr schon mal gehört? Ich kann mich erinnern an die Filme, die evangelistischen Filme von früher, wo ganze Scharen gingen nach vorne, sich für Jesus zu entscheiden. Das erlebt man heute gar nicht mehr so, ne? Wo er eingeladen hat. Und so, ne? Diese Großevangelisation, ne? Wo die überall waren, in den großen Städten, in verschiedenen Ländern und dann eine ganze Bewegung damals entgangengekommen. Herr, tu es wieder. Und manchmal sind das auch so verhüllte Segenswege. Aber letzten Endes könnte auch unser Gebet sein, Herr, ich glaube, dass mein Weg ein Segensweg ist. Ich würde mir so wünschen, dass dein Ziel, dass du zum Ziel kommst, dass Menschen zum Glauben kommen, Herr, tu es wieder. Und ich glaube, hier in der Gemeinde sind auch viele schon zum Glauben gekommen. Ne? In den alten Jahren, Hilsdorfer Straße noch damals und so. Und wenn man alles so im Himmel mal sieht, wer da durch die Gemeinde hier zum Glauben gekommen ist, an die man alle so den ganzen Pool sehen würde, ne? Und vielleicht könnte das Gebet sein, Herr, tu es wieder. Ein Start und sagen, Herr, tu es wieder, ne? Und ich glaube, dass mein Weg dazu beiträgt und letzten Endes hast du den Segensweg für die Gemeinde und auch für mich persönlich und für jeden, ja. Amen. Tut mir leid, hat ein bisschen länger, glaube ich, gedauert jetzt, ne? Aber ich bin ja auch nur einmal da, ne? Lass mich noch beten mit euch. Herr Jesus Christus, danke, dass du der bist, der den großen Überblick hat. Wir verstehen manchmal Wege nicht und das haben die Menschen der Bibel oft auch nicht verstanden. Maria und Martha, die haben doch gerungen und gewartet und bis du endlich gekommen bist. Und doch hattest du dein gutes Ziel damit, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Aber wenn wir den Petrus angucken, wenn wir das Volk Israel angucken, auch wenn wir in unser eigenes Leben gucken, wir wollen dich bitten, dass du uns ganz neu den Blick für dich eröffnest, dich zu sehen und deinen Weg zu erkennen und dir dankbar zu sein in allen Dingen. Hab Dank dafür und so segne uns auch jetzt das, was wir gehört haben und lass es uns zum Besten dienen. Amen.